ARD.
Während ich spreche, befindet sich das russische Spionageschiff Yantha nördlich von Schottland nahe der britischen Küste, nachdem es in den vergangenen Wochen in britische Hoheitsgewässer eingedrungen ist. Dieses Schiff ist für die Informationsbeschaffung und die Kartierung unserer Unterseekabel konzipiert.
Das sagt der britische Verteidigungsminister Healey. Es geht um russische Spionage. Über den genauen Anlass für seine Pressekonferenz sprechen wir gleich.
Auch Polen und Rumänien sorgen sich. Ja, und dann beobachten wir die Reisediplomatie von Präsident Zelensky und hören von Ukrainern in Deutschland zwischen Arbeitserlaubnis und Heimweh.
Und Israel hat erneut Angriffe geflogen, diesmal wieder im Libanon. Es gibt mehrere Tote.
Hallo, ich bin Ulrike Ufer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, dem 19. November um 16.30 Uhr. Ja, der britische Verteidigungsminister Healey, wir haben es gerade gehört, ist vor die Presse getreten. Was war der Grund?
Ja, das war ein durchaus besorgniserregender Anlass. Und zwar das Auftauchen des russischen Spionageschiffs Yantha vor Schottland. Hören wir, was er dazu sagt.
We deployed a Royal Navy frigate and RAF P-8 planes.
Wir haben eine Fregatte der Royal Navy und Flugzeuge der RAF eingesetzt, um die Bewegungen des Schiffes zu überwachen und zu verfolgen. Dabei richtete die Yantha Laser auf unsere Piloten. Dieses russische Vorgehen ist höchst gefährlich und dies ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass die Yantha in britischen Gewässern gesichtet wurde. Meine Botschaft an Russland und an Putin lautet daher: Wir beobachten euch, wir wissen, was ihr tut, und sollte die Yantha diese Woche weiter nach Süden fahren, sind wir bereit.
We are ready.
Ja, da war dann echt mal Schluss mit britischem Understatement. Und auch die direkten Nachbarländer wachen ja mit Argusaugen über das russische Vorgehen.
Sie wachen nicht nur, sie handeln auch. Rumänien hat wegen einer Drohne im eigenen Luftraum Kampfflugzeuge aufsteigen lassen. Darunter auch zwei Eurofighter der Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium in Bukarest erklärte, zunächst seien die beiden Eurofighter eines Bundeswehrkontingents gestartet, das gemeinsam mit der rumänischen Luftwaffe den südöstlichen Luftraum des NATO-Gebiets sichert. Danach seien zwei rumänische F-16-Kampfjets aufgestiegen. Die Bürger in zwei südöstlichen Bezirken wurden aufgefordert, Schutz zu suchen. Berichte über einen Einschlag auf rumänischem Gebiet liegen allerdings bisher nicht vor.
Auch Polen hat ja nichts Gutes zu berichten und nennt die letzten Vorkommnisse Staatsterrorismus. Wir haben ja gestern schon ausführlich über den Vorfall berichtet.
Ja, das ist die Wortwahl aus Warschau angesichts der Sprengstoffattacke auf eine Bahnstrecke. Jetzt wird zunächst das russische Generalkonsulat in Danzig geschlossen. Weitere Schritte sollen folgen. Außenminister Sikorski ergänzte, Polen werde als Antwort auf den Anschlag auch weitere Schritte nicht diplomatischer Natur unternehmen. Details nannte Sikorski nicht.
Wie ist das denn jetzt so eskaliert?
Die polnische Regierung beschuldigt russische Geheimdienste, hinter dem Anschlag auf die Bahnstrecke von Warschau nach Lublin zu stecken. In der Nähe der Ortschaft Mika, rund 100 Kilometer südöstlich von Warschau, waren am Samstag bei einer Explosion die Gleise zerstört worden. Die Ermittler haben zwei Tatverdächtige im Visier. Die beiden ukrainischen Staatsbürger sollen im Auftrag Moskaus gehandelt und sich nach der Tat nach Belarus abgesetzt haben.
Und wie argumentiert jetzt Warschau?
Naja, Sikorski sagt, Sabotage ist, wenn Besitz beschädigt wird. Wenn die Absicht ist, Menschen zu töten, ist das keine Sabotage mehr, sondern Staatsterrorismus. Der Minister betont aber auch, Polen habe, ähnlich wie andere EU-Länder, die von den Aktivitäten des russischen Geheimdienstes betroffen seien, nicht die Absicht, die russische Botschaft in Warschau zu schließen und die diplomatischen Beziehungen zu Moskau abzubrechen.
Und was sagen die Russen dazu?
Kreml-Sprecher Peskow nannte die Entwicklung einen völligen Verfall der Beziehungen zu Polen. Die Schließung des Generalkonsulats sei Ausdruck des Wunsches der polnischen Führung, jegliche Möglichkeit konsularischer oder diplomatischer Beziehungen zunichte zu machen.
Ja, diplomatische Beziehungen. Reisediplomatie wäre ja noch untertrieben für das, was der ukrainische Präsident Zelensky derzeit betreibt, ne?
Ja, kaum aus Madrid abgereist, ist Zelensky in der Türkei gelandet. Auch hier soll es in den Gesprächen darum gehen, die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs wiederzubeleben. Der Präsident will mit seinem Besuch nach Angaben aus Kiew vor allem erreichen, dass die USA sich wieder stärker bei der Suche nach einer Lösung engagieren. Russische Vertreter nehmen allerdings nicht an den Gesprächen in der Türkei teil.
Ich würde ja auch alles versuchen, wenn meine Heimat in Schutt und Asche gelegt wird. Jeden Tag wieder Tod und Leid in der Ukraine. Dieses Mal sogar offenbar ganz im Westen des Landes.
Ja, genau. Getroffen hat es dieses Mal die Stadt Ternopil. Das Innenministerium in Kiew sagt, mehr als 25 Tote nach den Attacken auf ein Wohnviertel plus mehr als 70 Verletzte, darunter viele Kinder. Demnach sind 2 9-stöckige Gebäude getroffen und beschädigt worden. Und unter den Trümmern liegen vermutlich weitere Opfer.
Und das war wohl nicht der einzige Angriff in der Nacht, oder?
Getroffen hat es auch wieder das Gebiet Kharkiv. Hier zählten die Behörden ebenfalls mehr als 30 Verletzte.
Aber die Ukraine hält natürlich nicht still. Der Krieg wird dadurch immer mehr zu einem Wechsel von Schlag und Gegenschlag, oder täuscht das?
Auf keinen Fall. Die Ukraine hat wieder, seit längerer Zeit mal, mit US-Raketen vom Typ Attackams im russischen Hinterland angegriffen. Diesmal die Region Woronesch. Das Verteidigungsministerium in Moskau hat entsprechende Angaben des ukrainischen Generalstabs zum Einsatz dieser weitreichenden Raketen bestätigt. Insgesamt seien 4 Attackams zerstört worden. Dem Ministerium in Moskau zufolge wurden durch Trümmer abgeschossener Raketen zivile Einrichtungen getroffen. Es gäbe aber weder Tote noch Verletzte in der Zivilbevölkerung, sagt Moskau.
Warum attackiert die Ukraine gerade genau diese Region?
In Woronesch liegt laut Medien ein Militärflugplatz, von dem Angriffe auf die Ukraine mit Kampfjets vom Typ Su-34 geflogen werden. Das Ministerium in Moskau behauptet ja dagegen, dass Kiew zivile Objekte mit den US-Raketen angegriffen habe. Es handelt sich laut russischen Medien nun um den ersten Einsatz der Attackams-Raketen seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump. Unter Trumps Vorgänger Biden hatte es bereits solche Angriffe gegen Ziele in Russland gegeben.
Jetzt gibt es für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, auch Veränderungen in Deutschland, ne?
Ja, da geht es um das künftig teils gestrichene Bürgergeld. Das Bundeskabinett hat den entsprechenden Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums dazu beschlossen. Die Details erläutert direkt aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
Und zunächst mal muss man sagen, die neue Regel soll nur für diejenigen gelten, die seit April aus der Ukraine gekommen sind bzw. noch kommen. Sie sollen, wenn sie bedürftig sind, kein Bürgergeld mehr bekommen, sondern die niedrigeren Leistungen für Asylbewerber. Das sind grob geschätzt etwa 20% weniger. Das Ganze hat auch Auswirkungen auf die medizinische Versorgung. Sie werden nicht mehr automatisch Mitglied einer Krankenkasse, sondern bekommen eine medizinische Grundversorgung, die aus Steuermitteln finanziert wird. All das sieht der Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, der jetzt in den Bundestag kommt und dem dann auch noch der Bundesrat zustimmen muss. Zu den Kosten. Arbeitsministerin Bärbel-Baas rechnet in ihrem Gesetzentwurf tatsächlich nicht mit Einsparungen. Grund sind insbesondere höhere Verwaltungskosten, zumindest am Anfang. Die SPD-Ministerin hat auch mehrfach deutlich gemacht, dass sie die Änderung eigentlich gar nicht so gut findet, dass sie das nur macht, weil es so im Koalitionsvertrag steht. Das Ganze hatte nämlich die Union durchgesetzt, zum einen wegen der Bürgergeldkosten, zum anderen um den Druck auf die Ukrainer zu erhöhen, Arbeit aufzunehmen. Allerdings sagen Kritiker der Maßnahme, wenn die Ukrainer jetzt nicht mehr von den Jobcentern betreut werden, sondern von den Sozialämtern, dann könnte es am Ende sogar schwieriger werden, sie in Arbeit zu bekommen.
Klar, Arbeit wäre wünschenswert für viele Ukrainer, die hier leben. Gleichzeitig ist natürlich auch immer der Gedanke da, wieder in die Heimat zurückzukehren. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, so zwischen den Welten zu hängen, ehrlich gesagt.
Ja, das Heimweh ist bei vielen groß, verständlich. Für die Reihe Stadtland-Mensch hat Andrea Beer die Hürden des Wanderns zwischen den Welten aufgezeigt. In ihrer Deutschland-Reportage mit dem Titel »Wenn das Heimweh stärker ist als Angst – Reisen in von Russland besetztes Gebiet«. Hören wir mal rein.
Ein Spielplatz im Stuttgarter Rosensteinpark an einem Tag im November. Tanja sitzt auf einer Parkbank und sieht ihren Kindern zu, beim Rutschen oder Hangeln. Tanja ist nicht ihr richtiger Name, sie möchte aber anonym bleiben. Die Familie stammt aus dem Osten der Ukraine und 2014 erleben sie hautnah mit, wie dort der russische Angriff beginnt. Mit der Besetzung der Halbinsel Krim und Gebieten im Donbass rund um die Städte Luhansk und Donetsk, Tanjas Heimatstadt. Sie und ihre Familie fliehen nach Kiew und kehren 2015 wieder zurück nach Donetsk, trotz russischer Besatzung. Moskaus Vollinvasion im Februar 2022 wird für Tanja eine Zäsur. In Donetsk werden viele Ukrainer zwangsmobilisiert in die russische Armee. Tanjas Mann versteckt sich monatelang und schließlich fliehen sie über Riga nach Stuttgart. Doch Tanja quält das Heimweh.
Meine Eltern leben in Donetsk und wir haben uns seit 3 Jahren nicht gesehen. Auf neutralem Gebiet konnten wir uns nicht treffen, weil meine Eltern keine Pässe fürs Ausland haben und auch keine wollen. Also blieb nur die Möglichkeit, zu ihnen zu fahren.
Mehr als 20% der Ukraine sind russisch besetzt und die Invasoren haben dort ein brutales Besatzungsregime errichtet. Presse- und Meinungsfreiheit sind abgeschafft. Kreml-Propaganda durchzieht Zivilleben, Kindergärten, Schulen und Arbeitswelt, vom Fahnenappell bis zum russischen Lehrplan. Wer Unwillen oder gar Widerstand zeigt, verschwindet in Folterkellern und Gefängnissen. Es herrschen Rechtlosigkeit und Willkür. Eine Fahrt in russisch besetztes ukrainisches Gebiet ist also äußerst riskant. Doch Tanjas Sehnsucht ist größer als ihre Angst und sie nimmt sogar die Kinder mit.
Wir kommen alle aus Donetsk. Es war ein riskanter Schritt, aber unser Herz hat so sehr danach verlangt, dass wir das Risiko eingegangen sind.
Die russisch besetzten Gebiete der Ukraine hat Moskau bisher nicht hermetisch abgeriegelt. Wer auf die Krim, nach Luhansk, Mariupol oder Donetsk möchte, muss über Russland fahren. Denn in der Ukraine toben Kämpfe und die besetzten Gebiete liegen hinter der Front. Zwischen Stuttgart und Donetsk liegen rund 2600 Kilometer. Tanja bucht Fahrkarten für sich und die beiden Kinder für insgesamt 3000 Euro hin und zurück. Von Stuttgart aus fahren sie los, über Warschau nach Minsk und fliegen weiter nach Moskau. Der erste Busfahrer holt sie sogar zu Hause ab.
Das war ein langer Weg. Im Grunde ist das heute ein gut organisiertes Geschäft. Man kann einfach Leute anrufen, die dann alles koordinieren. Nachdem wir in Belarus über die Grenze sind, hat man uns nach Minsk gebracht. Das Unternehmen kauft sogar die Flugtickets.
Tanja und ihre Kinder sind mit ukrainischen Pässen unterwegs und haben ihre befristete Aufenthaltserlaubnis für Deutschland dabei. Tanjas Eltern haben russische Papiere, denn in den besetzten Gebieten zwingen die Besatzer den Menschen russische Pässe auf.
So sind wir also mit unseren ukrainischen Pässen bis nach Moskau gereist. Dort hatten wir ein Gespräch und dann entscheidet sich, wer durchgelassen wird und wer nicht.
Diese Gespräche am Moskauer Flughafen Scheremetjewo sind Teil der sogenannten Filtration, die alle durchlaufen müssen. Strenge Kontrollen und zermürbende Verhöre durch den russischen Geheimdienst FSB. Das geben sowohl Betroffene an, als auch staatliche ukrainische Stellen. Die Russen prüfen Tanjas Handy und fragen viel. Warum sie in Deutschland lebt, warum ihr Ehemann nicht mitreist und was sie über die Spezialoperation denkt, so nennt Russland seinen Angriffskrieg.
Es war eine schwierige Zeit, sehr stressig und nervenaufreibend. Niemand weiß genau, nach welchen Kriterien die Menschen durchgelassen werden oder nicht. Aber sie haben Infos über uns. Es ist eine Überprüfung. Sie wissen alles.
Tanja musste ihre Fahrt nach Donetsk verarbeiten.
Als ich zurückgekommen bin, hat mich das alles einen Monat lang stark beschäftigt. Du denkst, vielleicht könnte man doch noch etwas im Leben ändern, bevor es zu spät ist. Aber der gesunde Menschenverstand kehrt Gott sei Dank zurück und ich komme allmählich wieder zu mir.
Dann lass uns jetzt mal in den Nahen Osten schauen. Im Gazastreifen scheint ja vergleichsweise gespannte Ruhe zu herrschen. Dafür hat Israel offenbar den Blick wieder auf den nördlichen Nachbarn gerichtet.
Oder den Fokus. Bei einer erneuten Attacke im Süden des Libanon hat es wieder mindestens 13 Tote gegeben. Weitere Details hat Anna Osius aus Kairo für uns.
Die israelische Armee spricht von einem Angriff auf ein palästinensisches Trainingslager der Terrororganisation Hamas. Diese widerspricht und betont, es gebe dort gar kein Trainingslager. Der Angriff habe einem Sportplatz gegolten. Bei den Opfern handele es sich um junge Menschen, die zufällig auf dem Sportplatz waren. Die Angaben von beiden Seiten können unabhängig nicht überprüft werden. Der Angriff ereignete sich am Rand des dicht besiedelten Lagers. Die Opferzahlen könnten noch deutlich steigen, befürchten Anwohner. Das Palästinenserlager nahe der Küstenstadt Sidon ist das größte palästinensische Flüchtlingslager im Libanon. Immer wieder fliegt die israelische Armee trotz einer eigentlich seit einem Jahr geltenden Waffenruhe Luftangriffe vor allem auf den Süden des Libanon, meist nach eigenen Angaben gegen Stellungen der Hisbollah. Dabei werden allerdings oft auch Zivilisten getötet. International wird Israel für die Luftangriffe scharf kritisiert.
Heute gehen die Attacken ja weiter.
Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Auto ist im Süden des Libanons nach Behördenangaben ein Mensch getötet worden. 11 weitere seien bei der Militäraktion verletzt worden, melden das Gesundheitsministerium und Staatsmedien. Es sei auch ein Bus mit Schülern an Bord getroffen worden, der zum Zeitpunkt des Angriffs am Auto vorbeigefahren sei. Auch hier habe es Verletzte gegeben.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für das Interesse.